Psyche ist wirklich krass, die kann alles. Die kann einen Krampfanfall verursachen, die Psyche kann aber auch die schlimmsten Schmerzen der Welt verursachen. Kann aber genauso auch, wenn ich weiß, zum Beispiel, ich bin im Sportmatch und jetzt habe ich keine Zeit dafür und Adrenalin und so weiter, kann ich in dem Moment keine Schmerzen empfinden. Also das ist auch zu wissen, was meine Psyche alles kann, ist auch eigentlich etwas Gutes, weil das heißt, ich kann was tun. Und es gibt, ich möchte, dass man Kontrolle zurückbekommt. Und das wird ja immer als so eine stigmatisierte Sache gesehen, die Psyche, aber eigentlich ist es was Geniales, was wir alle feiern sollten.
Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast. Über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf.
Tach. Wenn ihr nicht wisst, weshalb ich zu Beginn immer Tach sage, dann habt ihr die vorhergehende Folge noch nicht gehört. Und das müsst ihr natürlich unbedingt nachholen. Nee, das dürft ihr natürlich unbedingt nachholen. Ansonsten, herzlich willkommen zur zweiten Folge zum Thema chronische Erkrankung und mentale Gesundheit. Ich gehe der Frage nach, was beides miteinander zu tun hat. Und in der letzten Folge habe ich von Laura Letschert schon echt viel gelernt. Ihr natürlich auch, weil ihr ja die vorhergehende Folge schon gehört habt. Und heute erhalte ich Beistand von einer Person, die ebenso viel mehr Ahnung von der Materie hat als ich. Sie hat nämlich ihr Medizinstudium abgeschlossen und arbeitet als Assistenzärztin. Sie ist Autorin des Buchs Der Schmerz und seine Komplizen über Resilienz bei chronischen Krankheiten. Sie ist die Enkelin von Nosrat Pezeshkian, der eine Methode der positiven Psychologie entwickelt hat. Da kommen wir später noch zu. Und sie ist Dunbar-Patientin. Kurz, diese Frau kennt sich mit Schmerzen, dem Umgang mit ihnen und den Auswirkungen auf die mentale Gesundheit aus. Herzlich willkommen, Samira Pezeshkian.
Hallo, guten Tag. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Hallo.
Ja, und wir freuen uns sehr, dass du dir die Zeit nimmst. Ich weiß, dass du eng getaktete Tage hast und dass du dann dir diesen Raum nimmst. Dafür wirklich großen Dank. Samira, wenn du so mal auf deine zurückliegende Woche zurückschaust, gibt es da irgendwas, was dir in Erinnerung geblieben ist und ein kleines Highlight in deiner Erinnerung?
Also ich weiß nicht, ob es als richtiges Highlight zählt, aber was Kleines, was mir wirklich Freude bereitet hat, ist, wenn ich arbeite als Kinderärztin oder als bin im Facharzt für Pädiatrie und habe jetzt vor kurzem wieder eine Patientin aufgenommen, die wirklich krank war und richtig schlapp. Und dann, wenn man sie so ein paar Tage später auf Station wieder sieht, und sieht, wie die auf der Station rumlaufen, auf dem Gang rumrennen und wieder viel zu fit sind, um fast im Bett zu liegen. Das ist, macht einen einfach glücklich zu sehen, wie schnell sich auch Kinder erholen von manchmal auch schwerwiegenden Erkrankungen und wie sie wirklich aussehen wie ein neuer Mensch nach ein paar Tagen. Genau, das hat mir Freude bereitet diese Woche.
Wow, also aus meiner Perspektive ist das definitiv ein Highlight. Das klingt echt sehr, sehr gut. Da weiß man dann wahrscheinlich, warum man Ärztin geworden ist, oder? Wenn man sowas sieht?
Auf jeden Fall.
Mein Highlight dagegen, ehrlich gesagt, ist echt sehr, sehr unspektakulär. Es ist Fahrradfahren. Also ich bin Fahrrad gefahren und ich war generell gerne Fahrrad, aber ich hatte so einen kleinen Durchhänger, weil zwischendurch war das Wetter hier echt nicht toll. Und dann, weißt du, dann ist manchmal, dass man denkt so, oh nee, jetzt und vielleicht regnet's und ist auch ganz schön frisch, dann fahre ich mal nicht. Und dann habe ich meinen inneren Schweinehund überwunden und bin doch gefahren und bin dadurch wieder so in den Zirkel gekommen und habe wieder das Gefühl gehabt, ah ja, stimmt, deswegen mache ich das jeden Tag, weil es mir körperlich so gut tut. Und ich bin froh, dass ich meinen Durchhänger überwunden habe. Samira, wo wir jetzt dich hier als Expertin mal haben, was bedeutet denn eigentlich chronisch? Wenn wir von chronischen Krankheiten sprechen, was bedeutet das eigentlich? Heißt es, dass es fortwährend ist, dass es wiederkehrend ist, dass es nicht heilbar ist? Oder kannst du uns da helfen?
Ja, also ich glaube, das, was schwierig ist, ist, dass man sich nicht einig ist, was chronische Erkrankungen sind. Also selbst bei der Definition, also es ist etwas, was wir häufig in unserem Wortschatz auch benutzen und jeder kennt. Aber wenn es um eine allgemeinwertige, gültige Definition geht, sind wir uns nicht einig. Also weder unter Ärzten noch unter dem gesamten Team. Und ich glaube, das, wo man jetzt, also die meisten sagen, 3 bis 6 Monate sollte eine Krankheit andauern. Also es ist eher dieser Zeitaspekt. Und man beschreibt es als schwierig verlaufende Erkrankungen, die nicht so super leicht heilbar sind. Also das wäre die leichte Definition davon. Und das, was halt schwierig ist, ist, dass chronische Erkrankungen ja wirklich jedes Organ betreffen können und auch mit Schmerzen, ohne Schmerzen, mit Diagnose oder ohne Diagnose vorkommen können. Also manche haben ja haben Symptome, ohne eine klare Diagnose zu haben. Und das gilt trotzdem als chronische Erkrankung. Manche haben Schmerzen. Aber Sachen wie ein Bluthochdruck oder Diabetes ohne Schmerzen zählt natürlich auch als chronische Erkrankungen. Also wir würden immer sagen, von Hacke bis Nacke, also wirklich von der Haarwurzel bis zum Zeh, wüsten die chronischen Erkrankungen an den Menschen herum. Also wirklich jedes Organ kann betroffen sein.
Okay, das heißt, für euch als Mediziner und Medizinerin ist schon mal auch die erste Herausforderung, eine richtige Diagnose zu stellen, weil dann das Krankheitsbild oft so diffus ist, oder?
Auf jeden Fall.
Okay. Und für die, ja gut, das ist dann für euch die Herausforderung und für die Patientin oder den Patienten dann natürlich auch. Ne? Man will ja wissen, woran man ist, wenn man unter irgendetwas leidet.
Ja, und das Spannende ist halt, man möchte ja einerseits, wenn man die ganzen Diagnostik macht, etwas herausfinden, aber man möchte auch nichts herausfinden. Und das ist halt ein Dilemma. Also wenn man einem Patienten sagt, sie haben XY, dann ist er einerseits traurig, aber andererseits ist er auch glücklich, weil er weiß, was er endlich hat. Und mit diesem Titel, mit dieser Betitelung einer Diagnose, hat man auch irgendwie eine Gewissheit, dass man etwas tun kann. Und ich glaube, das ist, was für viele chronische Erkrankungen halt schwierig ist, gerade wenn die jetzt eher unter diesen funktionellen Banner fallen. Also das heißt, das sind Erkrankungen, die zwar Symptome verursachen, aber wo kein Organ, also keine richtige Pathologie, also kein richtiger Fehler im Organ vorliegt. Also mein Beispiel ist immer, dass man sich das wie ein Radio vorstellen kann, wo man das Radio ist einfach nicht am richtigen Sender eingeschaltet. Und deshalb hört man immer nur so kräuschelndes Geräusch. Aber eigentlich funktionieren alle Sender richtig. Nur die Zusammenarbeit der Organe funktioniert nicht so gut. Das wäre so eine leichte Definition von funktionellen Beschwerden. Und ich glaube, gerade für diese Patienten, wenn wir denen sagen, wir konnten nichts in den Tests finden, weder im Labor noch in den vom Kopf oder im Ultraschall oder sowas, wir konnten nichts finden, dann sind die häufig auch sehr enttäuscht, weil andererseits wünscht man sich auch etwas zu finden, weil das Problem ist ja nicht behoben, nur weil wir sagen, wir finden nichts. Die Schmerzen bleiben, die Angst bleibt, die Ungewissheit bleibt. Und ich glaube, das ist besonders schwierig für chronische Patienten und auch für Patienten, wo wir dann sagen, naja, wir haben jetzt alles durchgeschaut. Wir glauben nicht, dass das eine somatische, also eine körperliche Ursache hat. Das könnte auch etwas Psychosomatisches sein. Und das Spannende ist, dass jeder Patient, dem man das sagt, immer gleich reagiert. Und die Antwort ist immer, ich habe das aber nicht erfunden. Glauben Sie mir, ich habe wirklich Schmerzen. Mhm. Und das ist, glaube ich, der erste Fehler.
Ja, weil die Schmerzen sind ja natürlich real und trotzdem kann es psychosomatisch sein, ne?
Und die sind so real und so schmerzhaft wie jede andere Erkrankung.
Ja.
Und ich glaube, weil sie aber sich auch komplett ähneln, also es ist wirklich ganz schwierig für uns zu unterscheiden. Also manchmal an der Geschichte merkt man sofort, dass es eher psychosomatisch ist, aber häufig weiß man das nicht. Und wir haben wirklich Patienten zum Beispiel auch häufig mit einem Krampfanfall, also die haben wirklich einen Krampfanfall, die Eltern zeigen uns auch Videos oder auch bei den Erwachsenen. Und wenn man dann alle Tests gemacht hat, findet man wirklich nichts und sagt dann, okay, das ist eher ein psychogener Krampfanfall. Und das sind tatsächlich 20% aller Krampfanfälle, also nicht so selten. Mhm. Also die Zahlen von Sachen, die man nicht, und man kann das halt nicht unterscheiden, indem man einfach nur zuschaut, also meistens zumindest nicht. Und ich glaube, das ist halt, was für die Patienten auch dann beängstigend ist, weil dieser Stempel, dass etwas psychosomatisch ist, macht einem Angst. Mhm. Und auch zu Recht, es wird besser, aber es ist noch nicht so, dass das komplett akzeptiert ist als etwas Gleichwertiges.
Ja.
Wie es auf jeden Fall sein sollte, aber ist leider noch nicht der Fall. Also es ist schon noch mit Stigma verbunden und das war auch für mich etwas, was ich gemerkt habe, als ich krank war und ich komme ja aus einer Familie von Psychiatern und als die vorgeschlagen haben, dass ich natürlich auch darauf achten sollte, was die Botschaft meines Körpers ist und ob es nicht doch vielleicht eine psychosomatische Mitkomponente gibt. Also ich wollte die immer erwürgen und habe immer gesagt, das ist nicht psychosomatisch, das ist nicht in meinem Kopf. Und ich glaube, das ist halt spannend, weil ich bin ja damit aufgewachsen und trotzdem war dieser Wunsch, dass man so eine Validierung bekommt für die Schmerzen oder so irgendwie eine Diagnose, war schon sehr präsent.
Mhm. Wenn du, jetzt hast du gerade gesagt, so manchmal kann man es dann an der Geschichte schon vermuten, dass es psychosomatisch ist. Kannst du das genauer erklären? Was sind das denn für Entwicklungen oder für Prozesse, wo du sagst, da gucke ich mal hin, ob das nicht psychosomatisch ist?
Also einerseits ist ja eine psychosomatische Diagnose ist ja immer ein Ausschlussprinzip. Also man macht ja erstmal ganz viele Diagnostik und man sagt, okay, es ist nicht das, es ist nicht das, es ist nicht das. Okay, was sind dann noch andere Ursachen? Also zum Beispiel beim Krampfanfall, man macht ein EEG, man macht ein Bild vom Kopf, man macht Labor und sagt, okay, wenn es das nicht ist, was sind andere Ursachen für einen Krampfanfall? Und dann guckt man in die Geschichte. Zum Beispiel gibt es Alkohol in der Geschichte, gibt es irgendwie metabolische Sachen, also mit den Salzen, ist da irgendwas? Und wenn da halt überall nein, nein, nein die Antwort ist, dann überlegt man, okay, es könnten auch psychogene Sachen. Und wenn man dann die Patientenanamnese ist ja das A und O, also das Erfragen des Patienten. Und da ist es häufig so, dass Patienten, also gerade bei Kindern, dass die Eltern zum Beispiel berichten, die Bauchschmerzen haben begonnen kurz nach der Trennung. Oder wir fragen so, sie sagen, ich habe jeden Tag Bauchschmerzen. Und dann fragen wir, gab es irgendwelche Veränderungen in deinem Leben? Und dann sagen die Kinder häufig, ich habe die Schule gewechselt. Ich komme in der Schule nicht so gut zurecht. Es hat in der Corona-Zeit angefangen. Und das sind schon so Hinweise darauf, dass es etwas sein kann. Und das andere ist, wenn es kein richtig gutes Muster gibt. Mhm. Also es gibt viele Erkrankungen, die ein klares Muster befolgen. Und wenn bei psychosomatischen Erkrankungen ist es schon so, dass häufig das Muster noch ein bisschen anders ist.
Ja. Was ich tatsächlich schon häufiger gehört habe, was du auch erwähnt hast, ist, dass auch wenn die Diagnose, man möchte nicht krank sein und trotzdem ist aber die Diagnose sowas wie eine Erleichterung, weil endlich weiß man, womit man es zu tun hat. Das ist natürlich erstmal halt irgendwie gut, weil dann kann man daraus eben auch eine Therapie ableiten. Jetzt hast du gerade so beschrieben, Psychosomatik. Aber es gibt ja noch eine andere Wechselwirkung. Also wir haben in der vorhergehenden Folge, da habe ich gesprochen mit der Laura Letschert, die unter Epilepsie leidet oder erkrankt ist. Und da schwingt dann natürlich parallel immer zum Beispiel eine Angst mit. Eine Angst vor dem nächsten Anfall. So. Das heißt, parallel in ihrem Fall einer neurologischen Erkrankung kommt dann auch noch im Extremfall dann vielleicht sogar eine Angststörung oder halt eben ein psychischer Aspekt dazu. Sind dir da Fälle bekannt? Begegnet dir sowas?
Hundertprozentig. Also du hattest ja vorhin schon erwähnt, dass ich ein Buch geschrieben hatte mit meinem Großvater, Der Schmerzen seine Komplizen. Und der Grund, warum der Titel auch Der Schmerzen seine Komplizen heißt, ist, weil ich sage, der Schmerz ist wie ein Rudeltier. Oder die chronischen Erkrankungen sind wie ein Rudeltier. Die kommen nicht alleine, sondern sie bringen die Komplizen mit, also die Begleiterscheinungen einer Erkrankung. Und spannenderweise, während die Erkrankung zum Beispiel auch in dem Fall von Laura dann eher auf somatischer Ebene, also auf körperlicher Ebene beginnen, sind diese Komplizen, die Begleiterscheinungen eher auf emotionaler Ebene. Und einer der häufigsten Komplizen ist die Angst. Mhm. Andere Komplizen sind zum Beispiel, also die Angst und das Schmerzgedächtnis, Schlafstörungen, die Ungewissheit, der Effekt auf die Gesellschaft, also die Beziehungen. Also das sind verschiedene Komplizen. Es gibt bestimmt auch noch viele mehr, aber das sind so sehr häufige. Und das Spannende ist auch, dass auch egal welche Erkrankung es ist, weil wir ja gesagt haben, chronische Erkrankungen sind sehr unterschiedlich, sind die Komplizen fast immer die gleichen.
Also unabhängig von der Erkrankung sind dann die Komplizen doch wieder gleich.
Ist auf jeden Fall meine Erfahrung und auch in Gesprächen mit chronischen Patienten. Und ich glaube, das ist halt spannend, weil die auch ganz viele Verknüpfungen im Gehirn haben. Also gerade zum Beispiel die Angst. Man weiß, dass chronische Patienten fast, glaube ich, viermal häufiger, wenn ich mich richtig erinnere, an einer chronischen Erkrankung, an einer Angsterkrankung leiden und auch Depression als jemand, der keine chronische Erkrankung leidet. Und das macht natürlich auch Sinn. Also ja. Ich kann würde total gerne auch was darüber sagen, über was im Gehirn passiert, warum das,
ja, total, warum das passiert. Total gerne. Wenn ich darf. Aber sind es denn neue Erkenntnisse oder ist das was, was man schon lange weiß? Wie ist denn da so die Entwicklung gewesen?
Also ich glaube, man weiß das mittlerweile länger und ich glaube, gerade jetzt kommt aber so dieser Umschwung, dass man merkt, okay, es reicht nicht für Leute einfach, dass man sie nur somatisch behandelt. Also dass man sagt, okay, für eine Epilepsie gibt es eine Tablette und fertig. Oder es gibt ein Notfallmedikament und wenn es kommt, kannst du das nehmen. Ich glaube, das reicht nicht mehr. Das sehen wir ja auch zum Beispiel bei HIV als Beispiel. HIV ist ja mittlerweile eine Erkrankung, die total gut behandelbar ist.
Ja.
Aber wenn man sie nicht nach diesem Trio körperlich, psychisch und seelisch behandelt oder sozial behandelt, dann weiß man auch mittlerweile, dass die Zahlen von Suizid viel, viel, viel höher sind als bei allen anderen Menschen. Mhm. Obwohl die Erkrankung wirklich so gut behandelbar ist, dass wenn eine Mutter mit HIV ein Kind hat, das zu 0,01% weitergegeben wird. Also tolle Zahlen. Ja. Und das als kleines Beispiel einfach nur dafür, man weiß mittlerweile, dass man den Menschen als Ganzes behandeln muss. Und das wird bei den chronischen Erkrankungen, kommt es auch immer mehr in den Vordergrund und sollte es auch, weil wir wissen, wie schwierig chronische Erkrankungen sind. Und also für mich waren die Komplizen häufig schwieriger als die Schmerzen selbst. Okay, also wenn man mich gefragt hätte, was ist das Schlimmste an deiner Erkrankung, hätte ich gesagt, die Ungewissheit und nicht der Schmerz. Mhm. Was interessant ist, weil man würde eher davon ausgehen, dass es die täglichen Schmerzen sind.
Ja. Ja, absolut.
Aber zum Thema Angst, das ist total spannend, weil es gibt im Gehirn, man kann sich das so vorstellen, wie zwei Hauptdarsteller, zwei Teamplayer. Einmal haben wir die Amygdala, das ist so ein kleines mandelförmiges Organ, was vielleicht hier sitzt, also wirklich mini klein.
So an der Schläfe?
Genau. Ja. Und das zweite ist der präfrontale Kortex, der hier vorne sitzt. In der vorderen Hälfte des Gehirns. Und die sind sehr unterschiedliche Freunde. Also die Amygdala ist schnell, super schnell, aber auch impulsiv. Und der präfrontale Kortex ist langsam und bedacht und nimmt sich die Zeit. Und die Amygdala ist so, wie man sich das vorstellen kann. Also wenn ich etwas sehe, bevor ich Angst habe, das kann für manche kann das ein Bär sein, für andere kann das eine Spinne sein, für andere kann das auch ein Vortrag von einer Menschenmasse sein. Also das sind sehr unterschiedliche Sachen. Und es ist auch egal, ob das etwas ist, was objektiv Angst macht oder nur subjektiv. Es geht nur um das subjektive Empfinden des Menschen. Und da ist jeder sehr unterschiedlich. Mhm. Und sobald die Amygdala irgendwas sieht, was ihr Angst macht, schaltet sie ihre Sirenen an. Blitzschnell. Also innerhalb von Sekunden ist die Amygdala da und sie schaltet ihre Sirenen ein. Und jetzt unser zweiter Freund, der präfrontale Kortex, unser rationaler Verstand, der guckt dann und sagt, gibt es da wirklich einen Einbruch oder ist das nur die Amygdala, die wieder eine Fehlmeldung geschaltet hat? Und wenn das der Fall ist, dann schaltet sie die Sirenen ab. Also dieses System, dass man diese zwei, ein schnelles und ein langsames System hat, ist eigentlich super. Mhm. Das Problem bei chronischen Patienten und so auch bei Angstpatienten ist, dass die Verbindung zwischen dem präfrontalen Kortex und der Amygdala reduziert ist. Das heißt in anderen Worten, die Amygdala hat Angst und die hat immer wieder Angst vor den gleichen Dingen, aber der präfrontale Kortex braucht länger Zeit, bis er diese Sirene runterregulieren kann.
Das Warum heißt,
wir haben
so?
Viel mehr Fehlermeldungen. Zum einen ist das, und das ist der größte Grund, ist, dass die Amygdala mit der Zeit größer wird. Also sie nimmt tatsächlich mehr Platz im Gehirn ein, als sie es vorher getan hat. Und dadurch wird sie natürlich durch die leichtesten Berührungen, also während sie vielleicht vorher wirklich eine Spinne sehen musste, reicht es jetzt, wenn man das Spinnennetz sieht, um diese Reaktion zu entfachen. Also für mich war das ja, ich hatte ja auch diese chronische Erkrankung, war das Essen ja, also ich hatte ja immer Schmerzen nach dem Essen. Das heißt für mich, das gab es irgendwann eine Zeit, wo ich wirklich, wenn ich den Löffel gesehen habe, Angst bekommen habe und Schmerzen bekommen habe. Mhm. Aber ich hatte ja noch gar nicht gegessen. Das heißt, rational konnte ich noch keine Schmerzen haben. Und das würde man dann nennen das Schmerzgedächtnis.
Okay, das heißt, der Körper identifiziert eine Situation sozusagen und ruft dann schon einen Schmerz ab, den er gespeichert hat, weil er ihn kennt.
Oder eine Angst.
Oder eine Angst. Okay. Ja.
Und das Ding ist halt so, dass die Amygdala ist nachtragend. Das heißt, wenn sie einmal Angst vor etwas hat, dann merkt sie sich das. Merkt sich, da hatte ich keine guten Erfahrungen mit letztes Mal. Und das heißt, je häufiger wir die Angst haben oder dass sie Angst vor der gleichen Sache haben, desto mehr trainieren wir diese Amygdala auch. Und ich glaube, also im Falle zum Beispiel von der Epilepsie, wenn man einmal einen Anfall hatte und dann zum Beispiel einen Anfall jetzt im Klassenzimmer oder irgendwo auf der Straße oder sowas, dann hat man natürlich Angst, wieder in diesen gleichen Situationen wieder so etwas zu erleben. Mhm. Und das merkt sich die Amygdala. Und während sie dann am Anfang wirklich so einmal geboxt werden musste, reicht dann irgendwann, wenn sie leicht berührt wird, um diese gleiche, also es ist einfach eine stärkere Reaktion, als notwendig wäre. Also okay. Sie überreagiert.
Verstehe. Was macht man denn da? Kann man das wieder rückentwickeln oder was gibt es da für Maßnahmen?
Das ist die Preisfrage, das ist die 100, die Jackpot-Frage.
Oh, also, wenn ich die Antwort habe, dann starte ich durch.
Dann startest du durch. Also mich hat letztens jemand auch gefragt, ich wünsche mir was ganz Handfestes dazu. Habe ich gesagt, also wenn ich die Antwort hätte, dann würde es weniger chronische Erkrankungspatienten geben. Was man tatsächlich machen kann, und da sind manche Leute zufrieden mit der Antwort, manche nicht, ist, wir müssen das Schmerzgedächtnis. Wir lernen ja ein Schmerzgedächtnis aufzubauen, wir müssen das verlernen. Mhm. Und man muss sich das so vorstellen, dass man kann verschiedene Dinge machen, aber im Prinzip, wenn ich Angst vor etwas habe, habe ich zwei Optionen. Die eine Option ist, ich vermeide die Situation oder ich konfrontiere die Situation. Als Schmerzpatient oder als Angstpatient will ich immer die Situation vermeiden, die mir Angst macht. Also für den Patienten mit Rückenschmerzen, der möchte nicht laufen, weil er weiß, bereitet mir Schmerzen. Für mich, ich wollte nicht essen, weil ich halt wusste, das bereitet mir Schmerzen. Also jeder hat die Sache, die ihm dann eine Angst oder Schmerzen bereiten. Und kurzfristig ist natürlich vermeidendes Verhalten gut, weil ich dann weniger Angst und weniger Schmerzen habe, kurzfristig. Langfristig zum Beispiel für den Rückenpatienten bedeutet das aber, dass ich meinen Körper nicht so viel benutze, die Muskeln atrophieren, ich die Muskeln abbaue und dann langfristig eher mehr Verspannungen und mehr Schmerzen haben würde. Also, aber kurzfristig hilft es mir natürlich. Und das heißt, wir müssen daran arbeiten, dass man die Schmerzen konfrontiert. Und das kann man einerseits tun, indem man eine Verhaltenstherapie beginnt. Also ich will nicht sagen, das ist die einzige Methode, aber es ist auf jeden Fall eine hilfreiche Methode, weil man lernt, die Angst zu konfrontieren. Also zum Beispiel durch leichte Sachen wie, wenn ich Angst vor einer Spinne habe, dann lerne ich zum ersten Mal die Spinne laufen zu sehen und einfach ganz ruhig zu atmen. Beim zweiten Mal ist die Spinne vielleicht in so einer kleinen Box, so einer Glasbox direkt vor mir und ich muss sie angucken. Also sie ist ganz nah und beim dritten Mal läuft sie auf mich zu und ich versuche nicht wegzuspringen oder sowas. Also ganz, ganz langsame Schritte und der Körper lernt dann auch wieder langsamer zu atmen und sich so runter zu regulieren. Das nennt man so Habituation, nennt man das. Also sich an irgendwas zu gewöhnen.
Okay.
Und das andere, und das mindestens genauso wichtig, und das kann jeder zu Hause auch machen, ist halt, man weiß, dass die Art und Weise, wie viel Schmerzen man empfindet, also Schmerzempfinden, auch teilweise dadurch geprägt wird, wie man die Schmerzen bewertet. Nicht nur natürlich, aber Schmerzbewertung oder Angstbewertung hat auch einen Einfluss. Also die Angst ist an sich ja nichts Schlechtes, sondern was Gutes per se, aber sie nervt natürlich. Und in diesen Zeiten muss man halt lernen, okay, die Angst nochmal anders zu bewerten und zu wissen. Ich habe letztens ein Zitat gelesen, was ich ganz schön fand, da hieß es, das Schmerzen ist nicht das Problem. Das ist die kreative Lösung, mit der unser Gehirn, also welches unser Gehirn sich überlegt hat, um diesem Problem das Problem zu konfrontieren. Mhm. Und das ist natürlich eine ganz andere Art und Weise, daran zu gehen. Und das ist total schwierig. Also ich will nicht bestreiten, dass das einfach ist. Ich fand das sauschwierig und es hat mir jeder immer vorgeschlagen. Ich fand es total blöd. Aber die Studienlage zeigt, dass die Art und Weise, wie wir unsere Schmerzen bewerten, einen riesen Einfluss hat. Und natürlich können da Sachen helfen wie Achtsamkeit, Meditation. Oh, genau, also das ist natürlich A und O.
Ich könnte mir vorstellen, dass es auch sowas gibt wie ein Tagebuch führen oder so, damit man realisiert, oh ja, stimmt, eigentlich, ich habe zwar heute Schmerzen, aber sie sind nicht mehr so heftig wie gestern oder genauso dann halt auch mit Ängsten. Oh, das habe ich auch schon mal krasser erlebt, dass man besser einordnen kann. Aber genau, wenn du sagst, ne, du fandst es schwer, magst du das erzählen? Wie war denn das bei dir? Wie bist du damit umgegangen? Hast du dir das auch quasi dich damit konfrontiert?
Also manchmal sind es leichte Sachen, dass man sagt, okay, man lenkt sich ab vor Dingen, wo man weiß, dass die einem Schmerzen bereiten. Also zum Beispiel für mich war es immer ja das Essen. Das heißt, ich habe dann versucht, nach dem Essen Zeiten zu haben, dass ich mit Freunden zum Beispiel esse oder dass ich eine Wärmeflasche auflege, damit der Körper nicht immer diese, also was das Ziel ist im Prinzip, ist, dass wir eine neue Kopplung aufbauen. Also was die Leute hier haben, ist Laufen gleich Schmerzen für den Rückenpatienten. Für mich Essen gleich Schmerzen. Und das heißt, das möchte man natürlich nicht. Und man muss eine neue Kopplung aufbauen, die heißt Rücken gleich gute Bewegung oder Laufen gleich gute Bewegung oder sowas. Und das ist, glaube ich, diese neue Kopplung aufzubauen, das ist halt schwierig. Und ein Teil davon ist, in meinem Fall war dann, sich auch teilweise abzulenken und sich auf andere Dinge zu fokussieren. In der Zeit, wo ich wusste, okay, da bekomme ich immer Schmerzen. Anderes ist aber auch, für mich war immer wichtig, wenn ich Sachen verstehe, dann sind sie einfacher umzusetzen. Und für mich zu sehen, okay, es gibt eine Studienlage, die zeigt, dass das hilft, das hat für mich viel ausgemacht. Und auch zu verstehen, hey, das ist aber auch nicht meine Schuld. Also ein Grund, warum ich das Buch geschrieben habe, ist, weil ich wollte, dass chronische Patienten wissen, es ist nicht meine Schuld, ich habe nichts falsch gemacht. Es ist nicht, also ich bin nicht schuld oder ich bin nicht weniger wert, weil ich eine chronische Erkrankung habe oder weil ich Angst habe. Und für mich war es auch spannend, weil ich bin vom Typ her gar kein Angstpatient. Also ich bin keine ängstliche Persönlichkeit. Ich hatte mehr und mehr Ängste entwickelt. Und zu verstehen, hey, das und das passiert in meinem Gehirn, Amygdala chill mal, das hat mir sehr geholfen.
Amygdala, sei mal nicht so nachtragend.
Ja. Sei mal einfach wieder offen für neue Ereignisse.
Mach dich mal locker, sei mal offen. Okay, verstehe. Kann man denn präventiv da eigentlich was tun? Also ne, ich erinnere mich gerade daran, dass man sagt, weiß nicht, der Großteil der Menschen bekommt irgendwann in ihrem Leben Rückenschmerzen. So, kann ich jetzt eigentlich schon präventiv, sagen wir mal, ich hätte nie welche gehabt, mich schon mal darauf einstellen, dass wenn sie dann kommen, ich einen coolen Umgang damit habe oder nicht in diesen Kreislauf sozusagen gerate? Oder sind wir da einfach bei dem Thema generelle Selbstachtsamkeit, Wahrnehmung, großzügig mit sich selber sein?
Ich glaube, es ist immer eine Mischung mit sich selbst, also eine Mischung. Ich glaube, ein Verständnis dafür aufzubauen für chronische Erkrankungen selbst, das kann man immer machen, das kann man auch vorher schon machen, wenn man noch keine Erkrankung hat. Du sprichst natürlich was Wichtiges an mit, wenn ich noch keine Schmerzen habe. Was man natürlich machen kann, ist einfach zu lernen, auf die Signale des Körpers besser zu achten. Also das finde ich wichtig. Also wie man damit umgeht, das ist immer einfacher gesagt als getan, wenn man dann da drin steckt. Manche Leute sind natürlich auch, also man weiß, es gibt verschiedene Faktoren, die so Resilienz fördern. Also zum Beispiel, wenn man weiß, dass man selbst wirksam ist, dass man Kontrolle über Dinge hat. Egal wie klein die Kontrolle ist. Also wenn man weiß, okay, ich kann das schaffen, dann, dass das schon einen riesen Einfluss hat. Und bei chronischen Patienten ist das natürlich etwas, was man sehr früh verliert, die Kontrolle über seinen Körper, die Kontrolle über die kleinsten Dinge, weil zum Beispiel, das ist ja auch der Grund, warum ich sage, die Ungewissheit ist so schwierig, weil man nicht weiß, ob die Schmerzen morgen wieder da sind, wie sie in ein paar Stunden sind. Und das heißt, es ist natürlich schwierig, damit zu planen, egal ob für die Uni oder für die Arbeit oder fürs Treffen mit Freunden. Ich glaube, das ist etwas, was sehr schwierig ist für chronische Patienten. Also man weiß, dass es bestimmte Resilienzfaktoren gibt, die helfen. So zum Beispiel, es gibt diese Methode der Salutogenese, die Aaron Antonovsky ins Leben berufen hat. Und darum geht es darum, dass es drei Grundgefühle gibt. Das nennt man die Kohärenzgefühle, die besonders helfen, wenn man krank also ist, beziehungsweise also das hat so angefangen, dass er sich Gedanken gemacht hat, warum gibt es so viele Frauen, die während des Zweiten Weltkrieges so viel erlebt haben, trotzdem noch sich guter Gesundheit erfreuen. Wie ist das möglich? Und dann hat er gefunden, es gibt drei Gefühle. Einmal das Gefühl der Verstehbarkeit, der Sinnhaftigkeit und der Bewältigbarkeit. Und wenn du diese drei Sachen hast, dann kannst du besser damit umgehen.
Okay.
Und das ist total spannend, finde ich. Also es ist ein spannendes Experiment.
Ja, also eigentlich das, was du auch beschrieben hast, dass es dir zum Beispiel sehr viel hilft, wenn du einfach verstehst, wie die Dinge funktionieren, weshalb du wahrscheinlich am Ende auch Medizin studiert hast.
Wahrscheinlich.
So, okay, sei es also verstehen und dann, wenn ich es richtig verstehe, auch die Aussicht auf Heilung?
Auf jeden Fall. Also manchmal hat man natürlich nicht, weiß man, dass etwas nicht heilbar ist, aber zum Beispiel so ein Parkinson oder sowas, das ist einfach eine, sagen wir mal ehrlich, eine doofe Diagnose. Da kann man nichts machen. Es ist ja eine degenerative Erkrankung, die irgendwann sich fortschreiten will. Also da kann man, die Diagnose können wir nicht wegdenken. Hm. Und deshalb spreche ich ja immer davon, dass wir können an MS, also ein Dunbar, egal was, die Diagnosen können wir nicht wegdenken. Was wir aber tun können als chronische Patienten, ist, an den Komplizen zu schrauben. Und ich glaube, das ist die halbe Miete.
Mhm.
Weil die werden wirklich, die sind am Anfang nur so ein Teil des Lebens, aber die werden mit der Zeit immer wichtiger und die kommen, also die infiltrieren wirklich jeden Aspekt des Lebens. Und die sind wirklich am Ende wie so ein Freund, also wie ein Familienmitglied, das am Tisch sitzt und nicht nur irgendwo am Tisch, sondern wirklich den Chefsessel einnimmt und jedes Gespräch handelt sich ja darum, um die Schmerzen. Und man wird tatsächlich, und das ist, glaube ich, die Gefahr als chronischer Patient, man identifiziert sich irgendwann damit. Und dann geht es nur noch darum. Und ich glaube, das ist halt auch gefährlich, weil man muss, und das ist ein sehr schwieriges Maß, muss man finden zwischen, ich bin nur die Erkrankung und ich bin gar nicht die Erkrankung. Also man muss irgendwie so ein Mittel finden, dass man sich darum kümmert und seine Gesundheit und sich Gedanken macht, aber auch nicht nur damit beschäftigt.
Ja.
Weil man dann natürlich noch mehr in diesem Gedankenkreisel, was ist, wenn das nie weggeht, was ist, wenn das schlimmer wird, so kann ich ja nie Kinder bekommen, so kann ich ja nie weiterarbeiten. Also das sind diese Gedankenkreise, die eigentlich nicht gut durchbrechbar sind. Und deshalb muss man da ein bisschen drauf achten.
Ja, und eine ganz schön spannende Aufgabe für dich als Ärztin, eigentlich halt positive Perspektiven deinen Patientinnen zu eröffnen. Ne? Zu sagen, ja, klar, ist nicht gut, krank zu sein, aber hier sind Wege. Und hier sind, wir können daran arbeiten, dass in Richtung Heilung oder halt eben im Umgang damit und dass die Komplizen dann verschwinden. Ganz schöne Verantwortung, aber irgendwie klingt es auch nach einer schönen Aufgabe, die du da hast.
Ja, ich glaube, was auch schön ist, ist einfach, dass die Patienten sich verstanden fühlen.
Ja.
Und ich auch weiß, was es heißt, also gerade mit Bauchschmerzpatienten, das sind ja, ist ja ganz meins, dass ich auch wirklich weiß, was das bedeutet für die. Und versuche mir auch mehr Zeit zu nehmen, auch im Klinikalltag, wenn das kaum möglich ist, mehr Zeit zu nehmen, um nochmal mit denen zu sprechen, auch nochmal zu überlegen, kann es nicht was anderes sein. Und ich merke aber auch, wie unbefriedigend es ist, Patienten zu sagen, ich glaube, das könnte doch eine psychische Mitkomponente auch im Spiel sein. Was ja spannend ist, weil ich ja eigentlich sage, dass jede Erkrankung, also Körper und Psyche sind ja untrennbar, so müssen wir anfangen. Und ich glaube, dies zu trennen, ist der erste Fehler. Plateau hat es gesagt vor Jahrhunderten, hat gesagt, der größte Fehler, den wir machen bei der Behandlung von Erkrankungen, ist, dass es einen Arzt für den Körper gibt und einen Arzt für die Seele, wenn die beiden nicht trennbar sind. Und ich glaube, das trifft es auf den Punkt. Die zwei sind immer beeinträchtigt. Die Frage ist nur, wann und wie, also die Psyche wird immer in Mitleidenschaft gezogen, auch wenn es eine somatische Erkrankung ist. Die Frage ist nur, wann und wie viel.
Mhm.
Aber ob, finde ich, ist gar keine Frage.
Okay. Wer hat denn da irgendwann mal aufgehört, auf Platon zu hören?
So. Das ist wirklich eine gute Frage. Auf jeden Fall hat er was gesagt, was wir auf jeden Fall schon wissen und wissen sollten. Ja. Und trotzdem bleibt häufig wenig Zeit im Klinikalltag, muss man einfach ehrlicherweise sagen. Ja.
Wir haben es schon kurz angerissen, dieses ganze Thema der positiven Psychotherapie, also einen emotionalen Umgang mit der Krankheit zu finden. Da war dein Großvater schon aktiv. Kannst du mir da ein bisschen was zu erzählen? Was hat es damit auf sich? Weil ja da ne, auf seinen Methoden auch dein Buch so ein bisschen anknüpft, ne?
Mhm. Genau, nämlich die zweite Hälfte des Buches ist die Hälfte, die er auch geschrieben hatte, zur positiven Psychotherapie. Also mein Großvater hatte in den 1970er Jahren die positive Psychotherapie ins Leben gerufen. Das ist eine psychotherapeutische Methode, eine psychodynamische psychotherapeutische Methode, die nicht im Kontrast zur Schulmedizin steht, sondern eher komplementär dazu arbeitet. Also dass man sagt, als Add-on zu zu anderen psychotherapeutischen Methoden. Es ist eine Methode, die auch wirklich weltweit benutzt wird, mittlerweile in über 100 Ländern. Und das Spannende daran ist, dass es darauf beruht, also das Wort, wenn man an das Wort positiv denkt, denkt man ja immer das Schönreden von Dingen und alles ist super und so. Was das aber eigentlich heißt, ist, dass das Wort Positum, es kommt ja positiv, kommt vom Wort Positum aus dem Latein und heißt eigentlich das Tatsächliche, das Allumfassende. Das heißt, mit der positiven Psychotherapie versucht man sich zu konzentrieren auf das gesamte Bild. Also nicht nur auf die Störungen, sondern auch auf die Fähigkeiten. Was in anderen Worten heißt, dass der Mensch sowohl den Plus- als auch den Minuspol hat. Und in der Schulmedizin gehen wir ja immer davon aus, dass man ist entweder schwanger oder man ist nicht schwanger. Es gibt binäre Sachen. Man hat die Erkrankung, man hat keine Erkrankung. Man ist gesund oder man ist krank. Und mein Großvater sagt, nein, im Kontrast dazu steht eigentlich, dass der Mensch wie so, und das sagt auch Antonowski mit der Salutogenese, dass der Mensch auf so einem Gesundheitskontinuum ist und gesunde Anteile und krankhafte Anteile hat. Und so nimmt natürlich, aus dieser Perspektive bekommen Krankheitssymptome natürlich einen ganz neuen Stellenwert. Also sie werden die Fähigkeit des Körpers, sie werden als Fähigkeit des Körpers angesehen, eine Botschaft zu übermitteln. Und sie übermitteln diese Botschaft, dass es einen inneren Konflikt gibt. Und so sagt er, je stärker das Symptom, also in unserem Beispiel Schmerzen, desto stärker und dringender die Botschaft. Und er sagt, während ein Mensch vielleicht Aspekte hat, die noch nicht so gut ausgebildet sind, hat er halt auch Fähigkeiten und Selbsthilfepotenzial, mit diesen Konflikten umzugehen. Das heißt, wir haben so ein bisschen einen Fokuswechsel. Wir gehen vom passiven Patienten zu einer aktiven Rolle. Der Patient muss mitarbeiten.
Okay, krass. Dein Großvater war ein schlauer Mann.
Hoffentlich.
Klingt auf jeden Fall so. Sagen, ja. Was hast du, was bekommst du für Reaktionen darauf, auf das Buch? Auch aus der Fachwelt, aus deinem Umfeld?
Also ich habe das Buch eigentlich ja nicht für die Ärzte geschrieben, sondern für Patienten, weil ich die erste Hälfte behandelt ja die Komplizen, also meine eigene Geschichte und die Komplizen, die es halt darum geht, was passiert im Gehirn und was kann ich dagegen tun. Und weil ich ja sage, okay, die Komplizen sind auf emotionaler Ebene, brauchen wir auch eine emotionale Lösung. Nicht als alleinige Lösung, aber als ein Teil, um die Komplizen ein bisschen runterzustufen und ein bisschen den Lärm der Komplizen etwas runterzuschrauben, weil ich sage immer, das ist die halbe Miete. Die chronische Erkrankung, die können wir nicht wegwünschen, aber das können wir tun und das hilft. Und da kriege ich eigentlich ganz positives Feedback auch mit. Ich glaube, ich habe auch, also im Buch sind auch viele Aspekte, die positive Psychotherapie hat viele so Tasks und Aufgaben, die der Mensch auch zu Hause selbst machen kann, sich selbst auch mal zu überlegen, wie viel bin ich in Balance in meinem eigenen Leben, wo sind Konflikte, auch vielleicht so also menschliche Konflikte, die vielleicht auch dazu beitragen, wenn körperliche Symptome. Weil das Spannende ist ja, dass wir immer das so, wie ich hatte ja vorhin gesagt, wir Körper und Psyche so getrennt sind, aber eigentlich haben wir, also die meisten Emotionen sind ja, also zum Beispiel Weinen zum Beispiel ist ja eine körperliche Reaktion auf ein emotionales Gefühl. Und genauso ist Herzrasen häufig, wenn es jetzt nicht ein Herzinfarkt ist, dann eine körperliche Reaktion auf ein emotionales Gefühl. Also es ist nicht trennbar. Und wir trennen das immer so gerne, aber es ist nicht trennbar. Und deshalb finde ich das so wichtig, dass man da auch auf sich achtet und guckt, okay, wo bin ich im Balance, wo habe ich ein Ungleichgewicht, was vielleicht dazu auch beiträgt. Vielleicht nicht das Ganze erklärt, aber vielleicht ein Teil erklärt.
Ich finde ja immer, dass sowas dann auch enorm hilft, so ein Beispiel zu haben. Ne? Also genau, was du gerade genannt hast, die Tränen oder auch das Herzrasen und so kann man das dann, wenn man konkrete Beispiele hat, auch ganz gut auf andere Sachen übertragen. Habe ich so zum Beispiel noch nie gesehen, dass das Bein ja auch ein körperlicher Ausdruck von einer Emotionalität ist, also von einem Gefühl ist. Welche Rolle spielt denn die Gesellschaft bei all dem? Also wir beschäftigen uns hier bei Freunde fürs Leben ja mit mentaler Gesundheit, mit psychischen Erkrankungen, mit Depressionen. Und da spielt natürlich die Gesellschaft eine riesige Rolle und das Stigmata, was da mitspielt. Und du hast es vorhin auch beschrieben, auch in Bezug auf eben die Psychosomatik. Wenn du Patienten das sagst, dann ist oft die erste Reaktion, nee. Also da in meinem Kopf ist schon alles in Ordnung. Also es gibt ja dieses, dass das immer noch irgendwas schambehaftet ist. Das heißt, keiner schämt sich dafür, wenn er sich den Arm bricht. Aber offenbar schämen sich Menschen dafür, wenn es eben eine psychische Erkrankung ist.
100%. Also es ist was ganz anderes, wenn ich sage, ich gehe zum Psychiater oder ich gehe zu einem Zahnarzt.
Genau.
Das eine sage ich im Nebensatz, das andere macht, will ich immer noch erklären. Ja, weil ich das und das habe. Oder weil es nichts Ernstes, aber also diese, es ist wirklich spannend. Ich glaube, chronische Erkrankungen und die Familie ist ein spannendes Thema, weil das ist eigentlich eine Familienangelegenheit, leider. Und wir sagen erstmal, es ist ja interessant, weil wie man in der medizinischen Welt oder auch in der Gesundheits- und in der Politik und Wirtschaft darüber spricht, ist eher, chronische Erkrankungen sind ein Problem für die Gesellschaft. Mhm. Aber es gibt, gab einen spannenden Artikel, ich gucke gerade, während wir sprechen, auch nach, dass es halt nicht nur ein Problem für die Gesellschaft ist, aber es ist auch ein Problem durch die Gesellschaft. Und es kommt ja immer darauf an, von welchem Blick man das guckt. Also wenn man wirtschaftlich guckt, sind es natürlich die hohen Arbeitsausfälle, also die Ausfälle, die frühe Berentung und so weiter, die wirklich Millionen, Milliarden kosten. Aber von der Seite des Patienten ist es halt auch die Lebensqualität, die sich ja maßgeblich verändert durch so eine chronische Erkrankung. Und ich glaube schon, dass das Pensum, in dem wir leben, auch einen Einfluss darauf hat, dass wir immer, es muss alles immer schneller und schneller gehen und noch eine E-Mail und noch 24 Stunden am Tag immer erreichbar. Und das beeinträchtigt natürlich den Menschen, weil man kommt gar nicht richtig zur Ruhe. Mhm. Und ich glaube, was ich nochmal mit dir besprechen wollte, ist halt, was bedeutet das für einen chronischen Patienten, auch im Umfeld zu leben? Weil wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass man immer mehr und mehr sich ja mit dieser Krankheit identifiziert und die ja natürlich sehr viel Raum einnimmt. Und das beeinträchtigt natürlich auch Freundschaften. Mhm. Also für mich hat das bedeutet, dass ich zwar in meinem alltäglichen Umfeld das gut noch verstecken konnte und nicht so viel darüber geredet habe, aber dass ich auch, also man ist ja frustrierter als sonst und man ist gereizter als sonst und dass man das natürlich an den Leuten, die einem ganz nahe liegen, auch auslässt. Also ich würde sagen, ich hatte eine viel geringere, kleine, also kürzere Zündschnur.
Ja.
Und natürlich ist es für die Eltern und für die Familie und für die Freunde natürlich auch sehr schwierig, weil die sehen, wie man leidet, aber die können nur teilweise helfen. Und die haben zumindest das Gefühl, dass sie nicht helfen können. Was sie aber in meinem Fall auf jeden Fall getan haben, war wirklich wie so ein Netz zu sein, so ein Auffang. Also die haben sich natürlich gefühlt, wie als ob sie an einem Spielrand stehen und zugucken, wie sich da was geschieht und wie ich immer wieder hinfalle und nicht helfen kann. Aber wie es eigentlich war für mich, war eher wie so ein Netz, was die aufgebaut haben, wo ich reinfallen konnte und wo die mich zurückgefedert haben.
Ja.
Aber es nimmt viel Platz ein. Also ich sage immer, es gibt, man sagt in der Psychologie, nennt man das Schattenkinder. Also wenn, also am Anfang der chronischen Erkrankung ist es ein Gesprächsthema von vielen und mit der Zeit wird das zu einem Gesprächsthema, das fast jeden Tag am Esstisch bei uns war. Und natürlich ist es dann so, dass die Kinder oder dass die Geschwister oder die Elternteile oder der Partner, die nicht erkrankt sind, natürlich viel weniger Platz einnehmen. Also es ist ja wirklich wie in der Physik. Wenn eine Masse an Gewicht zunimmt, muss das andere an Gewicht abnehmen, um wieder so im Gleichgewicht zu bleiben. Und das merkt man halt viel. Und das ist, glaube ich, schwierig, gerade zum Beispiel für Geschwister von Krebspatienten zum Beispiel, wo das eine Kind immer wieder im Krankenhaus sein muss und braucht natürlich ganz viel Aufmerksamkeit und das ist natürlich normal, heißt es halt, dass die Bedürfnisse und die Ängste und die Sorgen des anderen viel weniger Platz einnehmen. Und ich glaube, das ist halt total schwierig für eine Familie auch.
Ja, total. Ja, weil die Probleme dann plötzlich nicht mehr so schwerwiegend wirken im Gesamtzusammenhang und dann fallen sie halt einfach hinten runter. Ich fand es auch interessant, was du gerade gesagt hast, ne, das Gefühl, jetzt zum Beispiel Freunden und Freundinnen gegenüber die Krankheit verstecken zu müssen. Und schon das klingt ja nicht gesund, ne? Wenn ich einen Teil der zu mir gehört und auch eine Krankheit, auch wenn ich natürlich als Mensch mehr bin als meine Krankheit, trotzdem ist es ein Teil von mir und wenn ich einen Teil von mir verstecke, das klingt auch nicht, als wenn das gut ist.
Total. Und ich glaube, ich hatte den Vorteil, und das haben natürlich auch viele Patienten, die auch Erkrankungen haben, die nicht sichtbar sind, zum Beispiel auch viele Leute mit Depressionen oder mit nicht super körperlichen, nicht körperlich sichtbaren Symptomen, ist halt, dass man das am Anfang maskieren kann. Also zum Beispiel, ich sah nicht krank aus am Anfang zumindest, ich konnte weiter studieren und so weiter. Und ich glaube, das ist halt, ist tricky. Mit der Zeit war es natürlich dann sichtbar durch Gewichtsverlust und Müdigkeit und so weiter und so fort. Aber ich glaube, am Anfang ist das halt ein Faktor. Ich glaube, dass das Problem, das viele halt haben, ist, wie viel teile ich und wie viel teile ich nicht? Und ich glaube, das ist halt irgendwie eine schwierige, also man sagt ja immer, geteiltes Leid ist halbes Leid. Und das ist aber schwierig, weil man natürlich, man wünscht sich, dass alle das immer verstehen. Dass alle immer wissen, wovon man spricht und dass die auch genau dieses Empathiegefühl genauso wiedergeben können, wie man sich das wünscht. Mhm. Und ich glaube, das ist halt etwas, was natürlich ein Wunsch ist, der nicht erfüllt werden kann.
Ja.
Weil die andere Person, ich verstehe auch jetzt die chronischen Patienten erst so gut, weil ich es durchgemacht habe.
Mhm.
Ich kenne ganz viele, die sagen, ich kenne Rückenschmerzen und ich verstehe das, das ist ganz blöd. Und damit kann ich mich zum Beispiel gar nicht so gut identifizieren wie jemand, der das jeden Tag miterlebt hat. Und das ist, glaube ich, auch eine falsche Anforderung an den Mitmenschen. Man wünscht sich das zwar, aber ich glaube, dass der das gar nicht erfüllen kann, das komplett zu verstehen. Und muss er vielleicht auch gar nicht. Ich wollte noch mal ein kurzes Zitat auch mit euch zu diesem Thema teilen.
Gerne.
Weil das heißt, da sagt Margot McCaffrey, das war eine Pionierin auf dem Gebiet der Schmerztherapie, Schmerz ist das, was der Betroffene über die Schmerzen mitteilt. Sie sind vorhanden, wenn der Betroffene mit Schmerzen sagt, dass er Schmerzen hat. Weil man ja häufig dann auch gefragt wird, hast du wirklich Schmerzen? Du siehst doch gar nicht krank aus. Und ich glaube, das ist etwas, was immer schwieriger und schwieriger wird. Und ein anderes Zitat, was ich noch mit euch teilen will, sagt der amerikanische Soziologe Charles Colley, diese Abhängigkeit vom Blick der anderen, also dass ich immer denke, oh, was denkt der über mich? Und der denkt bestimmt, ich bin schwach, der denkt bestimmt, ich bin nicht belastbar und so weiter und so fort, sagt er, ich bin nicht das, was ich denke, was ich bin. Ich bin auch nicht das, was du denkst, was ich bin. Ich bin das, was ich denke, was du denkst, was ich bin.
Mhm,
was halt nochmal zeigt, natürlich hat keiner von uns einen blassen Schimmer, was jemand anderes wirklich von uns denkt. Und deshalb sollte das auch nicht so ausschlaggebend sein, wie wir uns verhalten oder wie wir uns fühlen. Jeder, der sagt, dass er Schmerzen hat, die müssen ernst genommen werden. Und wenn jemand sagt, er fühlt sich nicht gut, also jemand mit einer Depression muss ja keine Schmerzen haben, um ernst genommen zu werden. Wenn jemand sagt, ich kann nicht, ich fühle mich körperlich nicht imstande, mir geht es nicht gut, dann ist das auch etwas, was man ernst nehmen muss.
Ja, absolut. Wie ist denn das? Teilst du eigentlich deine eigene persönliche Krankheitsgeschichte teilweise mit PatientInnen, um genau zu signalisieren, hey, ich kann das schon nachvollziehen, was du mir berichtest? Weil das ja den PatientInnen wahrscheinlich hilft.
Also ich glaube, es ist schwierig. Mhm. Es ist schwierig, weil man das ein bisschen trennen muss. Aber es gibt schon Zeiten, wo ich das tue, wo ich dann sehe, okay, die machen sich große Sorgen und die sind natürlich auch nicht ganz zufrieden mit einfach, okay, wir haben nichts gefunden in der Magenspiegelung oder Darmspiegelung und die brauchen noch ein bisschen mehr Unterstützung, dann sage ich denen einfach, ich sage nicht so viele Details, aber das ist ein langer Weg, dass ich auch einen langen Krankheitsweg hinter mir habe und das, was mir geholfen hat oder sowas versuche ich schon zu teilen.
Ja, okay. Zu dem, was du gerade noch so erzählt hast, ist mir was eingefallen, was Laura in der vorhergehenden Folge erzählt hat bezüglich des Umgangs mit der Krankheit, dass sie ihrem Umfeld gerne sagt, ihr müsst euch nicht um mich kümmern, ich kann mich um mich kümmern, aber ich will, dass ihr mir die Möglichkeit gebt, mich um mich zu kümmern. Ne? Also wenn sie in eine Situation kommt, wo sie merkt, da bahnt sich gerade bei mir was an, das könnte im Extremfall zu einem Anfall führen, weil ich gerade in einer besonders stressigen Situation bin oder so, dann müsst ihr mir den Raum geben, dass ich mich rausziehe und dann gucke ich vielleicht einfach mal 10 Minuten aus dem Fenster, um mich zu beruhigen oder so. Und das ist alles, was ich brauche. Ihr müsst euch sonst nicht um mich kümmern. Ich weiß, wie das geht, weil sie halt viel über ihre eigene Krankheit eben gelernt hat. Und das fand ich auch wirklich einen sehr schönen Umgang, auch in Bezug auf das, was du vorhin erwähnt hast, nämlich die Selbstwirksamkeit. Irgendwie zu lernen, ja, ich kann Dinge beeinflussen.
Und es ist auch spannend, weil sie hat Kontrolle über etwas genommen, wo sie eigentlich die Kontrolle verloren hat. Weil sie hat ja Ungewissheit. Sie weiß ja nicht, wann der nächste Anfall kommt. Kommt ein Anfall überhaupt? In welcher Situation? Also das sind ja alles ungewisse Dinge. Aber sie hat Kontrolle genommen über die Dinge, die sie beeinflussen kann. Und das ist, wie ich damit umgehe. Und das ist beeindruckend. Finde ich total schön, wie sie das sagt.
Ja, fand ich auch wirklich sehr, sehr berührend. Ich weiß nicht, ob du das sagen magst, aber wie ist dein aktueller Zustand? Wie war deine Entwicklung?
Also ich habe großes Glück. Also bei mir, kurz zu meiner Krankheitsgeschichte nochmal, wie das Ganze angefangen hat, war, dass ich in 2020, in der Zeit, wo ich am Medizinstudium war, auch gerade für einen Halbmarathon trainiert habe, plötzlich einen Tag gemerkt habe, dass ich nicht mehr so gut laufen kann, beziehungsweise einfach müder bin und kaputter bin als andere. Dachte, vielleicht ist es, also es ist mehr als nur fehlende Kondition, da ist irgendwas, schleicht sich an. Und dann habe ich ein paar Tage später, haben sich meine neuen Freunde, so nenne ich sie immer, vorgestellt. Das waren die Bauchschmerzen, die Übelkeit, die Appetitlosigkeit. Und mit der Zeit hat sich dann noch ein bisschen hat sich über 15 Kilo Gewichtsverlust eingeschlichen. Und das waren immer die Schmerzen nach dem Essen. Und ich bin wirklich von Pontus bis zu Pilatus gelaufen mit alle Tests von oben bis unten 2-3 Mal durch und man hat nichts gefunden. Und ganz am Ende, ungefähr, also 2020, also fast 3 Jahre später, hat man dann erfahren, dass ich eine ganz seltene Erkrankung habe, die sich nennt Dunbar-Syndrom. Also das ist eine Erkrankung, die es 5 in 1 Million Menschen nur betrifft. Und diese Erkrankung ist aber eigentlich eine gute Lösung gewesen, insofern, dass das, also was die Erkrankung halt widerspiegelt, ist, dass man, dass der Magen, wie erkläre ich das jetzt leicht, dass der Magen, die Blutzufuhr zum Magen von außen durch ein Ligament zerquetscht wird. Und das heißt in anderen Worten, dass ich statt 100% nur noch 30-50% Blutzufuhr zum Magen hatte. Das heißt, wenn ich nichts gegessen habe, reicht das, dann hatte ich auch keine Schmerzen. Sobald ich was gegessen habe, hatte ich unglaubliche Schmerzen. Und als man das herausgefunden hat, das hat halt total lange gedauert, weil das so selten ist, aber als man es herausgefunden hat, gab es eine ganz leichte Lösung auch dazu und das war eine OP, also dass man dieses Ligament durchschneidet und die Schmerzen wurden danach besser, aber sie waren nicht sofort weg. Obwohl, und das ist ja das Spannende, obwohl die mechanische Reparatur ja eigentlich fertig war.
Ja.
Und das heißt in anderen Worten, das heißt, mein Schmerzgedächtnis war noch sehr laut. Und okay. Bis man daran musste ich halt arbeiten, das wieder so zu reduzieren und runterzustufen. Und ich glaube, da hat mir halt die Arbeit meines Großvaters auch geholfen. Und jetzt mittlerweile habe ich echt Glück. Also ich will sagen, ich habe vielleicht 5% mal hin und wieder Schmerzen. Also es ist mit Sicherheit mein empfindlichstes Organ. Also jeder hat ja ein empfindliches Organ meistens. Das ist bestimmt mein empfindlichstes Organ, aber kein Vergleich zu früher. Also ich habe wirklich, wirklich ganz viel Glück gehabt. Und deshalb beeindruckt es mich umso mehr, wenn ich sehe, wie chronische Patienten, die wirklich jahrelang damit umgehen, weil die 3 Jahre waren hart. Und zu sehen, wie Leute wirklich über 20 Jahre damit umgehen, finde ich echt beeindruckend.
Absolut, kann ich dir nur zustimmen. Und gleichzeitig so schön, dass du Sachen erzählt hast, wo ja eine Menge Hoffnung drin steckt und eine Menge Perspektive, dass auch mit chronischen Krankheiten es einen Umgang geben kann, der dann eben ein Leben mit dieser Krankheit möglich macht. Und klingt fast ein bisschen esoterisch, wenn man es so sagt, aber so habe ich jetzt für mich begriffen.
Ja, also esoterisch, ja, weiß ich nicht. Also ich glaube ja immer, dass man den Menschen als Ganzes sehen muss und das heißt halt auf gar keinen Fall, dass man jetzt aufhören soll, zu Ärzten zu gehen. Dann hätte ich auch die falsche Berufswahl ausgesucht, aber dass man eher halt schon auch oft lernt, halt auf seinen Körper zu achten und dass man halt weiß auch, das finde ich halt auch beeindruckend. Also die Psyche ist wirklich krass, die kann alles. Die kann einen Krampfanfall verursachen, die Psyche kann aber auch die schlimmsten Schmerzen der Welt verursachen. Kann aber genauso auch, wenn ich weiß, zum Beispiel, ich bin im Sportmatch und jetzt habe ich keine Zeit dafür und Adrenalin und so weiter, kann ich in dem Moment keine Schmerzen empfinden. Also das ist, man muss einfach sagen, es ist wirklich beeindruckend, was unser Körper kann. Was unser Körper und unsere Psyche können. Und ich glaube gar nicht, ich weiß es nicht, manche sagen esoterisch, manche nicht, aber auch zu wissen, eigentlich ist das, das ist blöd, in dem Moment hat man da keine Lust drauf, aber zu wissen, was meine Psyche alles kann, ist auch eigentlich etwas Gutes, weil das heißt, ich kann was tun. Und es gibt, ich möchte, dass man Kontrolle zurückbekommt. Und das wird ja immer als so eine stigmatisierte Sache gesehen, die Psyche, aber eigentlich ist es was Geniales, was wir alle feiern sollten.
Wir feiern die Psyche, auf jeden Fall. Positiver können wir nicht ändern, als die Psyche zu feiern. Total, ja, das ist eine schöne Aussicht. Und Selbstwirksamkeit und ein Appell an die Medizin, gesamtheitlicher, ganzheitlicher zu schauen. Ich glaube, dass beides ist eine Kombination, die lässt mich positiv in die Zukunft schauen.
Ja. Ich wollte noch eine Sache mit dir teilen, wenn ich darf.
Gerne.
Ist eine Methode, die mein Großvater auch noch, oder eine Möglichkeit, die er seinen Patienten immer gebeten hat, und das war auch der Grund, wie das ganze Buch begonnen hatte, war, dass ich in der Zeit, als ich krank war, ich habe ja vorhin erwähnt, dass ich aus einer Familie von Psychiatern komme, mein Vater irgendwann gesagt hatte zu mir, ich finde es total wichtig, dass du das alles somatisch abklärst, aber du musst wissen, dein Körper, dein Symptom ist immer auch eine Botschaft deines Körpers an dich. Und du musst herausfinden, was die Botschaft ist. Warum schreibst du nicht mal einen Brief an dein Organ? Habe ich echt geschmunzelt und auch ein bisschen überrascht, war nicht so überglücklich über die Idee und habe nur gesagt, nee, solche Psychomethoden sind vielleicht für deine Patienten in der Praxis gut, nicht aber für mich. Das ist nicht psychisch. Und wir haben nie wieder darüber gesprochen. Dann ein paar Wochen später hat meine Großmutter zu mir gesagt, wenn dein Großvater noch leben würde, würde er dir gewiss jetzt ans Herz legen, dass du mit deinen Schmerzen kommunizierst. Schreib doch mal einen Brief an deine Schmerzen. Dachte ich, komisch, ist das jetzt die neue Lieblingsmethode der Peseschkern-Familie? Und interessanterweise hatte meine Großmutter mir dann unten in dem Büro meines Großvaters gezeigt, eine Kiste alter Patientenbriefe, also Briefe von Patienten an ihre Symptome und an ihre Organe. Und ich fand es total spannend, weil die Briefe waren super unterschiedlich. Also einer war geschrieben, sehr sarkastisch geschrieben, der andere war total sauer, der andere war traurig. Und doch hatten die alle eine Sache gemeinsam. Man muss ja überlegen, das sind wirklich Leute, die erkrankt waren und das hat einen Riesenteil ihres Lebens eingenommen. Und trotzdem haben alle gesagt, die waren dankbar für eine Lektion, die sie gelernt haben. Und das hat mich beeindruckt. Und dann habe ich gesehen, noch weiter unten in dieser Kiste hatte mein Großvater eine Vorlage geschrieben, wie man einen Brief an sein Organ schreibt. Mhm. Und dabei hat man drei Adressaten. Den Kopf für den Intellekt, den Bauch für die Angst-, Emotions- und Gefühlswelt und die Füße für die Handlungsfähigkeit. Und das fand ich total spannend. Also weil die sagen, diese drei Aspekte sind immer in jeder Erkrankung, in jedem Symptom beeinträchtigt. Also der Intellekt, die Angst- und Emotionswelt und die Handlungsfähigkeit. Okay, dann habe ich gedacht, okay, dann schreibe ich halt auch so einen Brief, aber mehr, um meinem Vater zu zeigen, dass das halt nichts wirkt und dass es unnötig ist. So habe ich aber angefangen. Und es war total schwierig, diesen Schritt zurückzunehmen. Und diese Vogelsperspektive, weil es geht nicht um den Brief. Der Brief wird nicht die Schmerzen wegmachen. Das ist klar. Aber es geht darum, dass ich einen Brief schreibe und einen Schritt zurücknehme und einmal gucke und sage, okay, was habe ich gelernt und was ist auch vielleicht irgendwie so, also was ist schwierig an der Erkrankung und was sind meine Gefühle? Also ein bisschen in die Richtung, wo du gesprochen hast mit dem Tagebuch. Aber was sind auch Chancen, die ich daraus nehme? Ja. Also was habe ich gelernt? Zum Beispiel, ich schreibe das immer wie so ein piependes Licht von einem Auto, das sagt, du musst jetzt tanken gehen. Und ich habe dieses Licht immer wieder ignoriert, diese Signale des Körpers, die immer lauter und lauter wurden. Irgendwann kam mein Auto halt zum, also ist halt nicht mehr weitergefahren. Und dann erst sagt man, oh, warum so plötzlich? Und das war spannend, weil die Erkrankung mir wirklich gezeigt hat, auch mal einen Schritt zurückzunehmen, etwas langsamer zu machen, auf sich zu achten. Und das fand ich total spannend, dass etwas, was einen ja so viel, also wirklich so sehr beeinträchtigt im Leben und häufig ja auch übernimmt, dann mal so einen Schritt zurückzunehmen und zu gucken, was ist positiv an dieser Erkrankung. Und in dem Buch sind am Ende des Buches, also es ist halt dieses die Form, wie man einen Brief schreiben kann, und dann sind 10 Briefe von alten Patienten an ihre Erkrankung.
Oh, wow.
Und es gibt einen Satz, den ich total spannend finde. Da sagt, sagt eine Patientin, die an die Migräne schreibt, sagt, der Gedanke, dass du gar nicht mehr da bist, macht mir Angst. Denn du sagst für mich Nein, wenn ich es nicht kann. Wenn ich etwas nicht schaffe oder mich nicht etwas traue. Manchmal fühle ich mich erleichtert, wenn du da bist, weil ich dann nicht mehr muss. Trotz der pochenden Schmerzen fühle ich mich erleichtert, weil es keine Verpflichtungen mehr gibt, wenn du da bist. Und das finde ich, das gibt mir immer Gänsehaut, wenn ich diesen Teil lese, weil ich denke, okay, das ist etwas, was einen beeinträchtigt, aber es gibt auch Seiten, wo man sieht, okay, das sind auch Chancen.
Ja.
Und auch die Depression oder die Angst, auch die Angst ist zum Beispiel, mein Großvater hat immer gesagt, die Angst ist auch, ist die Fähigkeit, auf sich zu hören und auch seinem Gefühl nachzugehen. Und das ist eigentlich ja was Positives.
Ja, ist ja eigentlich was, was uns auch beschützt, ne? Also jetzt
total.
Ursprünglich total. Mal gewesen. Das total. Ist super berührend, was sie da geschrieben hat und ja, erklärt in Gänze, was die Idee hinter diesem Brief ist. Du hast deinen Brief ursprünglich geschrieben aus Trotz, um zu zeigen,
auf jeden Fall.
Ne, ich zeige euch so, ja, dass das alles Quatsch ist. Mhm. Und dann hast du es gemacht. Und wie hat sich das angefühlt für dich?
Wie gesagt, der Anfang war richtig schwierig. Und ich habe das auch häufig noch wieder umgeschrieben und so weiter. Aber es hat mir auch ganz viel gegeben. Es war wirklich so ein Reflexionsmedium, was es ja sein soll. Mhm. Also es war wirklich eine Möglichkeit für mich, einfach zur Ruhe zu kommen und nicht nur zu denken, es ist alles nur blöd, sondern wirklich auch zu sagen, hey, da sind auch ganz viele Sachen, die ich dadurch gelernt habe. Und ein Aspekt, also für den ich immer dankbar bin, ist, dass ich jetzt auch Patienten ganz anders verstehen darf. Und dass ich vielleicht in viel jüngeren Jahren als die meisten gelernt habe, dass mein Körper manche Dinge nicht kann und nicht möchte. Und das war anfangs auch schwierig für mich, weil ich sonst so sportlich unterwegs war und so aktiv, jetzt zu sehen, okay, ich muss so sehr auf meinen Körper achten. Und am Anfang war für mich immer, warum können andere das und ich nicht? Und warum muss ich mehr achten und als andere? Das war für mich sehr schwierig. Aber mit der Zeit lernt man dann auch zu akzeptieren und zu sehen, ist es besser, das jetzt zu lernen, als mit 60?
Hm. Ja, ja. Super schön, also zu sehen, etwas, was eine Bürde ist und also das ist eine Krankheit mit Sicherheit, aber dass da auch Chancen drin liegen und dass man da auch Gutes draus ziehen kann.
So. Was natürlich nicht heißt, dass wir jetzt, dass man sich freut auf eine Erkrankung. Oh Gott, das würde ich glaub, niemals das sagen.
Nee.
Genau, also ich will auch nicht sagen, dass wir jetzt den Schmerz willkommen heißen sollen, ihm Tee und Kuchen geben sollen, also auf gar keinen Fall.
Mhm.
Aber das natürlich muss man sich irgendwie auch damit abfinden, dass man jetzt diese Schmerzen hat und dann zu überlegen, wie kann ich das Beste daraus machen.
Ja.
Und natürlich immer Diagnostik. Diagnostik ist das A und O, das muss immer gemacht werden und das ist auch total wichtig. Aber wenn man die Diagnostik gemacht hat und sieht, okay, es ist nicht etwas, wo ich eine bestimmte Tablette nehmen kann und dann ist es weg, dass man dann sagt, okay, was kann ich tun? Die Ärzte müssen ihren Job tun, was kann ich aber tun, um dem auch beizutragen? Also jeder, ich sage immer meinen den Eltern oder Patienten, zum Beispiel, wenn die Kinder nicht trinken, sage ich, trinken ist ihr Job. Das Trinken anzubieten. Mein Job ist das Antibiotikum und dies und die Labors und so weiter. Ihr Job ist, dem Kind immer wieder was zu trinken anzubieten. Und ich glaube, in dem Fall ist halt auch, man verliert viel Kontrolle und um so ein bisschen Kontrolle wieder zurückzunehmen, muss man zu überlegen, was kann ich tun? Und ein Teil ist halt wirklich auch, wie versuche ich meinem Gehirn zu sagen, dass nicht alles schlimm ist und dass ich nicht vor allem Angst haben muss. Und das ist aber leichter gesagt. Wie gesagt, ich bin kein Spezialist gewesen. Ich hatte auch Glück, dass die Erkrankung mit der Zeit besser geworden ist. Also und ich bin so beeindruckt von allen Schmerzpatienten und ja, wirklich, wie die das machen und wie die jeden Tag mit sichtbaren oder unsichtbaren Schwierigkeiten aufstehen und ihren Alltag meistern. Das beeindruckt mich wirklich zutiefst.
Samira, wir haben da jetzt echt ein paar sehr gute Impulse mitbekommen von dir. Das war super interessant. Ich bin mir sehr sicher, dass jetzt einige Leute anfangen, einen Brief zu schreiben. So, weil das klingt wirklich sehr, sehr, sehr verlockend, was da so passiert und was da zum Vorschein kommt und darüber die Auseinandersetzung so, ja, was will mir eigentlich meine Krankheit, mein Leiden, was will es mir eigentlich sagen? Das finde ich echt einen sehr, sehr schönen Ansatz. Und wir haben jetzt alle Hausaufgaben, würde ich sagen. Wir haben jetzt alle ein paar Aufgaben, die wir zu erfüllen haben und die uns weiterbringen werden und die echt super interessant sind. Wir haben zum Abschluss der Folge haben wir immer noch eine kleine Aufgabe, nämlich ich bitte immer die Personen, die hier zu Gast sind, um einen Song-Tipp. Ein Song, den wir auf die Playlist packen und ein Lied, was Musik ist sowas Schönes. Du hast mit Sicherheit ein Lied, was dir irgendwas gibt, was dir was bedeutet. Würde mich sehr wundern, wenn eine empathische Person wie du dann nicht irgendwas in petto hat.
Also ein Lied, was ich letztens gehört habe, was mir irgendwie einfach gute Laune bereitet hat, ist ein neues Lied von John Batiste, heißt der. Und das heißt Rain Dance. Und es ist irgendwie ein Upbeat-Lied, was einem so ein bisschen gute Laune bereitet.
Voll gut. Gute Laune ist meistens echt herzlich willkommen. Die kann selten schaden. Voll gut. Und John Batiste, mehrfacher Grammy-Gewinner. Und es gibt eine ausführliche Doku über ihn, die, glaube ich, auch gerade irgendeinen Preis gewonnen hat oder zumindest nominiert war. Und großartiger Künstler auf jeden Fall. Sehr, sehr beeindruckend. Ich packe auch noch einen Song auf die Liste. Bei mir ist es was ganz anderes. Es ist ein Künstler, der heißt Joey Bargeld. Der kommt auch so ein bisschen aus dem Umfeld von Kitschkrieg, die lange mit Trettmann gearbeitet haben. Er hat mit Haiti was gemacht und macht ganz unterschiedliche Songs, ehrlich gesagt. Und einer meiner Lieblingssongs von ihm ist ein Lied, das heißt Trotzdem. Und der Titel sagt schon so ein bisschen, es geht darum, halt egal wie andere einen bewerten, egal wie andere einen sehen, manche Sachen muss man einfach trotzdem machen. Egal, was die anderen sagen, nee, schaffst du sowieso nicht. Komm, lass machen, ich mach's trotzdem. So, ich glaube, beides ist eine sehr schöne Bereicherung für die Playlist. Die findet ihr übrigens unter Kopfsalat-Songs auf Spotify. Und ja, wenn euch der Podcast gefällt, erzählt ihn weiter, abonniert ihn, empfiehlt ihn Freunden, kommentiert bei Insta oder wo auch immer. Ihr könnt eine E-Mail schreiben an kopfsalat@frnd.de. Ihr könnt Freunde fürs Leben auf Instagram folgen. Ihr könnt euch unter frnd.tv andere Formate anschauen und anhören von uns. Da gibt es viele Gesprächsformate mit ganz tollen Gästen und sehr interessanten Gesprächen. Und ansonsten passt auf euch auf, passt auf euer Umfeld auf. Seid sensitiv für Signale von anderen Menschen. Und trainiert euch im Zuhören, würde ich sagen. Für alles Weitere gibt es Profis. Da findet ihr Kontaktdaten unter frnd.de. Und ansonsten, Samira, bleibt uns eigentlich nur noch eins zu sagen. Tschüss. Tschüss.
Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr selbst unter einer Depression leidet oder Freunde, Verwandte und Bekannte, dann geht zum Hausarzt. Infos zu weiteren Anlaufstellen und Krisenberatungen findet ihr auf der Homepage von Freunde fürs Leben auf frnd.de. Dort könnt ihr den Verein und damit auch diesen Podcast mit Spenden unterstützen. Wenn euch unsere Themen interessieren, dann hört doch auch mal in den anderen Podcast von Freunde fürs Leben rein. In Bar Talk spricht Moderator Markus Kafka mit prominenten Gästen über schwierige Themen wie Depressionen und Suizid. Aber auch über Lebensfreude, Inspiration und die Reise zu sich selbst. Bar Talk gibt's überall, wo es Podcasts gibt und auf der Homepage von Freunde fürs Leben unter frnd.de/podcast.
Was glaubt ihr denn, was ihr seid? Verdammt nochmal. Verrückt oder sowas? Ihr seid es nicht.
Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast.